HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Marius Galler. Mein Gesprächsgast ist Hans Well. 35 Jahre lang hat er Volksmusik gemacht mit den Biermöselblosen, die aus ihm und zwei seiner Brüder bestanden und dann in dieser Zeit bewiesen haben, dass Volksmusik natürlich unterhaltsam und lustig, aber genauso kritisch sein kann gegenüber Autorität oder Obrigkeit, wie man früher auch oft sagte. Das war in den ersten Jahren nicht einfach, da werden wir drüber reden. Da gab es viele Widerstände, Auseinandersetzungen etwa mit der CSU in Bayern, die so gar nicht verstehen wollte, wie jemand die schönen Melodien der Volksmusik nimmt und in den Texten dann ihre Politik malig macht. Ja, und dazu haben die Biermöselblosen sich auch politisch engagiert, zum Beispiel in den 80er Jahren bei den Demonstrationen gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. 2012 haben sie sich aufgelöst, doch Hans Well ist weiter musikalisch unterwegs, wieder familiär, diesmal mit seinen Kindern, zwei Töchter und ein Sohn, stehen mit ihm zusammen auf der Bühne. Deshalb meine erste Frage, was erscheint Ihnen denn leichter, mit den Brüdern auf der Bühne zu stehen, mit denen Sie ja von Kind an aufgewachsen sind, oder mit Ihren Kindern, denen Sie dann zum Beispiel ja auch an Bühnenerfahrung und an Prominenz einiges voraus haben?
Leichter ist in jedem Fall immer, wenn man mit dem Positiven anfängt, dass Familie ist. Man kennt sich einfach gut, man kennt sie seit langer Zeit, man ist miteinander verbunden in vielerlei Hinsicht. Und jetzt mit den Kindern, die ja inzwischen erwachsen sind, ist es mir deswegen natürlich leichter, weil man räumlich ja näher beieinander ist. Und lange Zeit war, inzwischen sind sie in München und studieren, aber also es ist jederzeit, kann man sich treffen und kann dann miteinander proben. Das ist mit meinen Brüdern später schwieriger gewesen, weil jeder natürlich Familie gehabt hat. Und weil da einfach mehr Leute beteiligt waren an so Proben, dass man sich dann einen Freiraum verschafft hat, um sich zu treffen. Und das war nicht mehr so ganz einfach am Schluss.
Ist das denn für Ihre Kinder ein Problem, mit dem prominenten Vater da zusammen zu sein, der mittlerweile ja auch durchs Land auch international unterwegs gewesen ist und den jeder kennt? Und Biermöselblosen ist natürlich allen ein Begriff. Oder geht das für die ganz normal und selbstverständlich?
Also das macht meine Kinder gar nichts aus, weil die waren ja schon als kleine Kinder immer mit oder oft mit dabei, wenn wir einen Auftritt gehabt haben, einmal bei einer Tournee mit den Toten Hosen. Damit haben sie überhaupt kein Problem. Wer ein Problem gehabt hat mit dieser Vater-Kind-Situation, das war eher ich. Also ich habe mir nie vorstellen können, mit den eigenen Kindern da mal aufzutreten. Und nachdem das mit den Brüdern, nachdem die Blase geplatzt, Blasen platzt ist, ist das dann mit den Kindern, die haben mich eher unter Druck gesetzt, ich soll es mit ihnen mal probieren, weil probieren kostet nichts. Und dann haben wir einen Auftritt gemacht und der war wirklich richtig gut in Augsburg. Und dummerweise war die Augsburger Zeitung da und hat eine grandiose Kritik geschrieben und daraufhin habe ich kein Argument mehr dagegen gehabt. Und ich muss schon zugeben, ich habe es nie bereut. Also jetzt im Nachhinein hat sich das als Glücksfall für mich erwiesen, weil ich habe richtig, es macht mir so unglaublich Spaß wie anfangs mit den Brüdern, wie die ersten 25, 30 Jahre mit den Brüdern.
Bei den Brüdern mit den Biermöselblosen waren Sie für die Texte zuständig, haben die meisten Texte geschrieben. Wie ist es jetzt mit Ihren Kindern, mit den Wellbappen, wie Sie sich nennen? Ist das die alte Arbeitsteilung oder haben Sie sich da auch völlig neu orientieren müssen? Weil ich denke, Ihre Kinder werden auch andere Themen zum Beispiel mitgebracht haben.
Ja, also es ist nach wie vor so, dass ich die Texte mache. Ich habe ja mit den Brüdern alle Texte machen müssen, weil mir die Brüder sich da einfach nicht für zuständig erklärt haben. Das ist ja immer mit Arbeit verbunden gewesen und die hat man lieber delegiert an den älteren Bruder. Und mit meinen Kindern ist das diesbezüglich natürlich ähnlich, aber ich habe natürlich schon was voraus gehabt, weil ich die Übung gehabt habe und weil ich schon einigermaßen gewusst habe, wie es geht. Und so bin ich automatisch in der Situation gewesen, dass ich wieder die Texte gemacht habe. Aber meine Kinder haben da mit meiner, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen Prominenz, weil ich fühle mich nicht als prominent, Gott sei Dank, sondern aber die haben da überhaupt kein Problem gehabt. Also und auch nach wie vor kein Problem, weil sie fühlen sich als Teil von mir und das ist auch richtig so.
Dann lassen Sie uns doch nochmal zum Anfang zurückgehen, um die Volksmusik, wie Sie sie praktizieren, besser verstehen zu können. In einem Essay von Ihnen, von Hans Well, haben Sie das mal erklärt, weder Kitsch noch Museum, eine persönliche Standortbestimmung in Sachen Volksmusik. Doch bevor wir zur Erklärung schreiten, lassen Sie uns einmal kurz reinhören in eines vielleicht Ihrer bekanntesten, berühmtesten, berüchtigsten Stücke, die Baywa-Hymne. Sie geht nicht lang, das sind etwa 40 Sekunden. Hören wir einmal rein.
Und mit hier du Land hierbei war, deutscher Dünger aus Phosphat. Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von früh bis spät. Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau. Herrgott, bleib daheim im Himmel, wir haben Nitrophosphat-Blau.
Ja, deutscher Dünger aus Phosphat auf den schönen bayerischen Heimatwiesen. Wie ist das denn anfangs angekommen, als die Leute gemerkt haben, sie machen zwar Volksmusik mit den alten volksmusikalischen Instrumenten und Melodien, aber der Text ist so ganz anders?
Ja, also in diesem Fall, das war halt die sogenannte bayerische Nationalhymne, und da hat es natürlich für Verwerfungen gesorgt. Also beim Publikum überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Leute haben immer sehr drüber gelacht, weil Baywar ist ja praktisch die bayerische Warenvermittlung. Also es ist so Agrar, war damals so ein Agrarchemiekonzern, eigentlich ein großer, der in allen Dörfern war und überhaupt nicht gut angekommen ist das beim Bayerischen Rundfunk. Wir sind dann aufgrund dieses Liedes, das wir in der Fernsehsendung gesungen haben, und wo dann war so ein Live-Mitschnitt. Und der zuständige Redakteur hat verzweifelt versucht, uns zu überzeugen davon, dass das Lied zwar sehr gut ist, aber nicht in die Sendung passt. Und nachdem ich da überhaupt nicht damit einverstanden war, dass das rausgeschnitten wird, dann waren wir für die nächsten 20 Jahre in dem Sender nicht mehr vorhanden. Also buchstäblich wirklich vollkommen aus bereits bestehenden Verträgen sind wir da einfach dann rausgeschmissen worden. Die Mischung, das war bestimmt so Initialzündung für uns, weil viele Leute haben das geschätzt, dass der Bayerische Rundfunk uns nicht mehr spielt, weil sie haben gewusst, dass das zum damaligen Zeitpunkt der Staatssender war. Das war eigentlich das, ja, kann man sagen, das Parteiorgan der CSU. Es war einfach so. Das wäre inzwischen, glaube ich, von vielen BR-Leuten an führender Stelle gar nicht mehr bezweifelt, dass das einmal so war. Auf alle Fälle, das, wenn man irgendwo hinkommen ist zum Spielen, also wenn man so, wir haben oft dann Bierzelte gespielt für freiwillige Feuerwehren, für Schützenvereine, und da war halt das ganz normale Wahlpublikum auch drin gesessen. Da waren auch viele CSU-Anhänger drin geguckt, aber die haben das schon für gut gefunden, dass man da irgendwie einmal so irgendwie was gegen die CSU macht. Weil ich glaube, die Bayern sind irgendwie, haben schon ein leicht anarchisches Element in sich, wie der Achternbusch schon mal gesagt hat. Es gibt in Bayern 60% Anarchisten und die wählen CSU. Also das, und das war immer im Ratzfatz, innerhalb von einem Tag waren die Zelte also mit 2.000-3.000 Leuten ausverkauft, und es ist, die Leute wollten uns sehen, wer sowas macht, wer sich sowas traut. Und obwohl wir da eigentlich, die haben, einer hat einmal zu uns gesagt, sag einmal, wie gibt's denn das, dass ihr noch nicht im Gefängnis seid?
Ja, das geht aber dann in Bayern ja dann doch nicht so
weit. Nein, das war ja, ja überhaupt nicht denkbar.
Aber Sie sind ja auch außerhalb von Bayern dann aufgetreten, und ich glaube, es gab da schon einige Irritationen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, in dem Sie dann zurückschauen auf die 35 Jahre, auch von einer Aufführung im Hamburger Schauspielhaus, als Sie dann auch anfingen zu spielen und dann das Hamburger Publikum einfach entfesselt schunkelte, weil es dachte, das ist die altbekannte Volksmusik, wie man sie ja überall sieht. Also das gab auch schon Leute im Publikum, die irgendwie sich geirrt haben und dann diesen Irrtum irgendwann einsehen mussten.
Ja, das war so eher diese Verwechslung eben mit volkstümlicher Musik. Und das ist so wie ein pavlovscher Reflex. Das kann man in dem Moment, wenn man Landler spielt oder so auftaucht, dann haben die Leute schon gemeint, jetzt geht es irgendwie musikantenstadelmäßig los. Was natürlich bei uns, glaube ich, die haben das im Verlauf des Programms sehr schnell realisiert, dass das was vollkommen anders ist und dass das eben doch mit Volksmusik zu tun hat und nicht mit volkstümlicher Musik, die ja eher so Richtung Schlager eigentlich dann aufgebaut ist.
Jetzt haben Sie die beiden Begriffe genannt, Volksmusik, wie Sie sie verstehen, und volkstümlicher Schlager. Könnten Sie vielleicht mal erklären, wo für Sie der entscheidende Unterschied besteht?
Also Volksmusik, mit der ich aufgewachsen bin, das ist ja, mein Vater war Volksschullehrer, und für ihn war jemand, der gut Musik spielen kann, Volksmusik spielen kann oder singen kann, also wenn der in Mathematik oder in Deutsch totale Null war, aber wenn er gut singen hat können, dann war der schon mal irgendwie in Deutsch auch gerettet. Also so hat einen hohen Stellenwert gehabt, und so habe ich halt kennengelernt, Gott sei Dank, diese Vielfalt, die es da gibt im Bereich Volksmusik oder Volksliedern Und es ist immer mit Regionalität verbunden. Es ist nicht so wie die volkstümliche Schlagermusik, die ist ja im Grunde genommen so aufgebaut wie ein Schlager eben. Und es soll ja von allen verstanden werden. Es bedient halt dieses Bedürfnis nach Heimat, nach Identität, nach Originalität, die in einer globalisierten Welt ja immer mehr abhanden kommt. Und es ist halt ein Industriebereich, der wunderbar ins Fernsehen passt, weil alles im Grunde genommen eine Show ist.
Mhm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es da diesen eigenständigen Weg gibt? Ich meine, Sie sind eine musikalische Familie gewesen, 15 Kinder immerhin, und haben viel musiziert. Wann kam der Punkt, dass Sie gesagt haben, ich möchte das ganz anders machen und es gibt da eine Tradition, einen Weg, den ich da beschreiten kann?
Mei, das ist halt so gewesen, wenn man die Augen aufgemacht hat, dann hat man gesehen, wir sind in einem Bauerndorf aufgewachsen und von, glaube ich, 58 Bauern hat es dann irgendwann einmal bloß mehr 2 oder 3 geben und die waren auch irgendwann weg. Und was zugenommen hat, das waren die Maiskulturen. Also das ist halt einfach in der Landschaft ist eine massive Veränderung von sich gegangen. Damals, ich habe mit meinen Brüdern Kühe gehütet. Also wir waren die ersten Jahre so, wie man in die Grundschule gekommen ist, hat es damals noch gar nicht gegeben. Das war 1 bis 4, war in einem Klassenzimmer vereint, die Schüler. Und wir sind jeden Nachmittag zum Kirchhirten draus. Also wir waren so praktisch Cowboys. Und da bist du halt wirklich in der Natur gewesen. Da war ein Bach daneben, da waren in dem Fisch waren also Forellen und Salamander und alles, was man sich so vorstellt. Also man hat wirklich eine wunderschöne Natur kennengelernt. Inzwischen ist es so, dass Bayern im Flächenverbrauch bundesweit führend ist, wie immer. Bayern ist ja immer führend. Und glaube ich, pro Jahr die Fläche vom Ammersee versiegelt und betoniert. Und diese Entwicklung hat sich damals schon abzeichnet, also in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Landwirtschaft, kulminiert jetzt in der massiven Anhäufung von Gewerbegebieten, die da raus metastasieren in alle Richtungen bei den Dörfern.
Irgendwann sind Sie dann, glaube ich, auch in die Kleinkunstszene in München geraten. Das ist ja schon eine Tradition, also auch in den 80er Jahren. Dann hat man gewusst, klar, Dieter Hildebrand ist da, Gerhard Polt ist da. Es gibt da auch Fredel Fesel, das war auch jemand, den man da gehört hat. Mhm. Das war auch so ein bayerisches Original, das über die Grenzen hinausstrahlte. Also irgendwann haben Sie irgendwann gemerkt, also wir sind nicht alleine und das ist eine ganze Gruppe oder eine Tradition, die noch da ist und die das auch vielleicht dann unterstützen oder heben kann.
Ja, das hat sich eigentlich wirklich rein per Zufall das Ganze entwickelt. Also ein Fredel Fesel, den habe ich, bevor wir angefangen haben, habe ich den einmal gesehen und habe gemerkt, dass Volksmusik oder Volkslieder durchaus lustig sein können und unterhaltsam und nicht so irgendwie, dass das Dorf in der Kirche gelassen wird. Sondern man hat einfach, der hat einen unglaublichen Witz auf der Bühne gehabt und hat ja eigentlich traditionelle Volkslieder gesungen, die er halt einfach dann irgendwie, er hat halt auch einen Unterleib mit der Zirkenummer, nicht bloß das bayerische Herz da irgendwie oder den Kopf da. Und wir haben halt das schön langsam dann, sind wir dann so mit zu Stars geworden, wie man in Anführungszeichen in der Volksmusik, in der Kabarettszene in München, in der Kleinkunstszene und aus dem dann immer mehr rausgewachsen, weil diese Szene sich rausentwickelt hat auf die Dörfer. Da war das damals noch vollkommen unbekannt, dass es sowas gibt und die Leute waren ganz baff, dass man sowas singt und dass das, aber man hat die Leute halt, das Publikum abgeholt in der Lebenswirklichkeit, in der sie gestanden sind und die hat sich wiedergespiegelt in unsere Lieder und trotzdem hat es einen Witz gehabt. Ich glaube, ohne Humor und so, da kommt man nicht weit in Bayern und das ist auch gut so.
Jetzt haben wir viel über Musik geredet, dann kommen wir auch mal zur ersten Musik. Sie stammt, wie die folgenden, auch von den Wellbappen, die gebildet werden aus Hans Well und seinen 2 Töchtern Sarah und Tabea, sowie dem Sohn Jonas Well, und alle zusammen haben eine Bitte an uns, und zwar: Please be nice to Bavarians.
Please be nice to the Bavarians. Tolerate us how we are. We are better than you think. Bogner leather jeans don't stink. And BMW is the world's best car.
We have the nicest castles you have ever seen.
We built 100% better airports than the soldiers in Berlin.
Please be nice to Bavarians, die Bitte vorgetragen von Hans, Tabea, Sarah und Jonas Well, die zusammen die Wellbappen bilden. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Marius Galla. Hans Well sitzt mir gegenüber, ja, 35 Jahre haben sie zusammen gespielt mit zweien ihrer Brüder und waren die Biermöselblasen, sind sehr prominent geworden über die Grenzen von Bayern hinaus. Gab es denn in all den Jahren Nachahmer, die gemerkt haben, oh, das läuft gut, damit kann man an? Oder hatten sie diese 35 Jahre wirklich so ein kleines Alleinstellungsmerkmal?
Es hat schon ein paar Gruppen gegeben, die so in die Richtung gemacht haben. In einer hat der Bruder von mir auch mitgespielt, das waren die Kugelhupfer. Und das andere war dann der bayerische diatonische Jodelwahnsinn. Die haben dann irgendwann so 10 Jahre später angefangen und auch meine Schwestern, die Walküren, die haben sie zu dritt dann auf den Weg gemacht und haben da in Kleinkunstszenen gespielt, zunächst einmal in Bayern und dann auch über Bayern raus. Aber uns hat, glaube ich, schon ausgezeichnet, diese spezielle Mischung aus Text und aus virtuoser Musik und Texten, die halt aus der Lebenswirklichkeit gekommen sind, die das aufgenommen haben, was die Leute so um sich herum erleben, wie die Zeiten, halt, wie die Zeitläufe sind und trotzdem, die halt mit der nötigen Schärfe bestimmte Zustände aufgenommen haben oder bloß irgendwie ganz absurd oder nur witzige Sachen aufgenommen haben und trotzdem eine bestimmte Schärfe gehabt haben.
Sie haben ja schon vorhin von den Problemen gesprochen, die dann mit dem Bayerischen Rundfunk aufkamen, mit der CSU natürlich, der Staatspartei in Bayern auch. Einige Episoden lassen sich auch in Ihrem Buch nachlesen. Ich habe da die Geschichte gefunden, dass Sie da auch mal wieder irgendwie zusammengekracht sind und die CSU Ihnen dann den Steuerprüfer auf den Hals gehetzt hat. Und das nicht nur ein Jahr, sondern wirklich 15 Jahre hintereinander. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. War das immer der gleiche? Wie schlimm war das denn? Also haben Sie sich
das
dann
war
irgendwann
nicht immer
schon
der gleiche.
Sonst wären Sie dann persönlich bekannt gewesen. Also nein. Die CSU weiß schon, wie man die Leute dann quälen kann, oder?
Sagen wir so, also ich hab viele Leute gekannt, auch Firmen, die sind nicht einmal alle 20 Jahre geprüft worden. Aber bei uns war das schon auffällig. Die Häufung war schon sehr rasant. Also sie haben eigentlich nie was gefunden. Im Gegenteil, meistens haben wir dann eher wieder was rausgekriegt. Und weil die Steuerprüfer waren ja keine Unmenschen, aber sie sind nicht einfach da auf uns angesetzt gewesen. Und also das war so eine kleine Nicklichkeit, wo man halt gemerkt hat. Vorsicht, und wir waren dann auch äußerst vorsichtig. Wobei einer der ersten Auftritte, den wir so gemacht haben, das war ja beim Starkbieranstich in München, Hofbräuhaus. Und Hofbräuhaus gehört ja dem Finanzministerium, also dem Freistaat Bayern, und das Finanzministerium, das verwaltet das Ganze. Und damals hat mich ein Ministerialrat angerufen und wollte uns engagieren und haben wir über die Gage gesprochen. Und dann haben wir jetzt geredet und dann hat er gesagt, ja, und wie viel kriegen Sie? Dann hat er gesagt, mei, das müsst ihr uns vorschlagen. Ja, dann hat er gesagt, so 3.000 Mark. Und dann habe ich gefragt, ja, aber das geht schon ohne Steuer, oder? Das machen wir schwarz. Und dann hat er gesagt, well, das können wir nicht machen, wir sind das Finanzministerium. Wo denken Sie denn hin? Und so. Ich war naiv, aber man hat erst eine Reaktion gemerkt, es war ihm nicht ganz fremd, das Ganze. Aber naja, gut, also das haben wir dann nicht gemacht. Klar, und wir haben es später auch überhaupt nicht mehr gemacht, nachdem wir gemerkt haben, wie gefährlich, dass eben die Steuerprüfungen regelmäßig kommen.
Sie sind ja dann auch sehr schnell über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt geworden. Wie war das denn mit dem Dialekt? Also war das dann irgendwie ein Problem? Singen Sie auswärts von Bayern vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen verständlicher? Weil ich weiß, wenn ich Ihre Musik höre, bei einigen Liedern muss ich schon sehr auf den Text achten, was ja eigentlich für einen Liedermacher sehr günstig ist, weil der weiß ja, die Leute hören das nicht durch, sondern sie konzentrieren sich drauf und achten drauf. Oder singen Sie in Bayern oder in Niedersachsen oder wo immer Sie sind, ist das völlig gleich?
Nein, das geht in Bayern schon auch nicht, weil es gibt in Bayern auch verschiedene Sprachräume. Also es gibt das Schwäbische, es gibt Niederbayern, das ist wieder Oberpfalz. Das ist ja nicht so, dass Bayern unisono überall gleich ist. Das ist ja die Vielfalt der Dialekte, ist ja auch was Wunderbares. Außerhalb Bayerns war es so, dass man schon, also dass man nicht anders irgendwie eher Hochdeutsch gesungen hat, sondern wir haben vielleicht ein bisschen besser artikuliert. Weil der Bayer an sich ja, möchte ich behaupten, einfach ein bisschen mundfaul ist. Und man hat schon gemerkt, dass das Publikum dann darauf reagiert hat. Am Anfang waren die Leute, haben das so eingeordnet in die volkstümliche Schiene. Aber dann, nach dem ersten Text, spätestens dann, haben die Leute dann ganz gut aufgepasst. Und man hat gemerkt an der Reaktion auf verschiedene Pointen dann, dass das Publikum sehr wohl versteht, um was geht. Und sehr gut auch das nachvollziehen kann vom Dialekt her.
Sie haben ja auch sehr gerne Kooperationen gemacht. Natürlich viel in Bayern mit Gerhard Polt, der oft mit Ihnen auf der Bühne stand, aber auch mit den Toten Hosen. Wie haben denn die Fans der Toten Hosen reagiert, wenn da auf einmal dann drei Musiker von Biermüsselblasen mit Alphorn oder Akkordeon dann da auf der Bühne sind?
Also bei uns ist das gegangen. Wir haben ja die Toten Hosen kennengelernt in Wackersdorf. Bei der Veranstaltung, also dieses Anti-VAA-Festival gegen die Wiederaufbereitungsanlage, da waren 100.000 Leute. Und wie wir da angekommen sind, da haben vor uns so Gruppen mit rote und grüne und gelbe Haar, haben da so lila Haar, haben da auf der Bühne irgendwie, und da war vor der Bühne war so ein Teil militante Demonstranten gestanden, die so Bauzaun, Bauzaun und so skandiert haben. Und die Hosen haben damals so ziemlich laut gespielt und also Punk gespielt damals noch. Und ja, dann haben wir uns das angehört und sie haben sich danach uns angehört, was wir machen, und die waren dann irgendwie so ziemlich von den Socken, dass sowas in Bayern erlaubt ist und dass sowas in Bayern überhaupt gibt. Also so praktisch so CSU-Musik machen und dann irgendwie so mit ganz anderen Inhalten. Und so ab dem Zeitpunkt, abgesehen davon, haben uns Grönemeyer und Co., die da mit dabei waren, die haben uns nicht Fußball mitspielen lassen. Und die Toten, wir haben dann mit den Toten Hosen Fußball gespielt dann hinter der Bühne. Und so haben wir uns kennengelernt und war eigentlich so eine Freundschaft, die bis jetzt irgendwie noch aufrechterhalten wird. Also ich habe mit den Kindern, mit den Wellpappen vor 2 Jahren einmal in Düsseldorf gespielt und da waren Andi und der Schlagzeuger. Eigentlich die meisten waren da, bis auf den Campino, der war irgendwo weltweit unterwegs, aber die anderen waren da. Und so ist es weiterhin eigentlich, es war schwierig, wenn man, ich kann mich erinnern, in der Oper in Frankfurt da.
Die alte dann, Oper.
Genau, Oper in Frankfurt, da haben wir einen Auftritt gemacht mit den Hosen und das war für Gerhard Polt wahnsinnig schwierig, weil das Publikum hat fast wirklich von der Bühne Pfiffer, weil die wollten die Hosen hören. Und bei uns ist es gegangen, weil wir halt Musik machen und ich habe immer so für die Auftritte, für die gemeinsamen mit den Toten Hosen, habe ich immer so einen Text geschrieben oder zwei Texte, also einmal Gstanzl für die Toten Hosen dann, die einmal wirklich gut gemacht haben, sehr witzig, auf Hochdeutsch, weil es war auf Bayerisch geschrieben eigentlich und hat für mich so auch sehr absurd gelungen. Und dann habe ich immer so, wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, so eine Freddie Quinn-Nummer, so alte, habe ich immer so einen anderen Text gemacht, eben für Wien zum Beispiel, im Burgtheater, wenn wir gespielt haben, oder für Frankfurt oder also so. Und das war dann immer sehr, hat man doch was Gemeinsames gehabt, wo man auf der Bühne macht, und auch verschiedene musikalische Nummern, wo wir dann gespielt haben. Und von daher war das eigentlich für uns leichter, viel leichter als für den Gerhard Polt.
Jetzt haben Sie Gerhard Polt schon öfter genannt. Der hat mit Ihnen, mit den Biermüsselblasen, mit Ihnen, Hans Well, oft auf der Bühne gestanden. Wer ist denn da auf wen zugegangen? Ergab es sich einfach und war diese Kombination von Text und Musik, wessen Idee war das?
Eigentlich ist vom Gerhard Polt ausgegangen. Und das war so, wir haben einmal mit dem Dieter Hildebrand in München gespielt und haben so eine Kleinkunstbühne eröffnet, das Hinterhoftheaterl. Das war mit dem Dieter zusammen und mit dem haben wir schon öfters mal einen Auftritt gemacht gehabt. Und da war der Gerhard Polt und verschiedene Kabarettisten waren anwesend, die waren auch im Raum. Und dann hat danach der Gerhard zu uns gesagt, eigentlich könnte man doch einmal miteinander sowas machen. Und so haben wir uns dann an verschiedenen durch verschiedene Ski langsam ist man dann immer öfters mal auftreten und dann ist es weitergegangen mit also Produktion an die Münchner Kammerspiele. Das erste Stück war München leuchtet, das waren so Kabaretttribünen. Und der Gerhard hat uns gefragt, ob wir mitmachen wollen und da war die Gisela Schneeberger dabei, seine Partnerin, eine, die Fernsehgeschichten gemacht hat. Der Dieter Hildebrand war dabei und der Otto Grünmantel. Und das war ein richtiger Hammer für München, weil da haben wir halt diese Bussegesellschaft haben wir da verarscht und auf den Arm genommen und die bayerische und Münchner Politik. Und da ist richtig was los gewesen, da ist richtig krabbelt. Und da waren wir wirklich ein Jahr lang so überaus verkauft, dass die Leute haben immer kampiert vor dem Theater, schon nachts auf dem Bürgersteig da Zeug gestellt und haben da, dass sie am nächsten Tag in der Früh gleich bei den Karten waren. Und dadurch sind wir natürlich auch viel bekannter geworden, weil die Leute haben Hildebrand kennt vom Fernsehen her, vom Scheibenwischer oder Notizen aus der Provinz und Polt auch von seinem fast wie im richtigen Leben, aber uns haben die Leute eigentlich weniger kennt gehabt. Und so sind wir in ganz andere Kreise reingekommen, in, ja, nicht unbedingt die besseren, aber so, also in Theaterkreise, ja.
Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie auch viel über die gemeinsamen Auftritte und über Gerhard Polt. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, der ist privat oder persönlich eigentlich genauso wie auf der Bühne. Also, dass, wenn Sie Szenen im Auto beschreiben, wo Sie in Griechenland unterwegs sind, Man könnte den Eindruck bekommen, also Bühnenperson und Privatperson bei Gerhard Polt, das liegt ziemlich nahe beieinander.
Ich glaube, wenn man sowas macht, muss man so verschiedene Charaktere in sich tragen irgendwie. Und also Gerhard Polt ist bestimmt jemand, der mit, wir sind nicht so umsonst so lang mit ihm beieinander gewesen. Also erstens einmal ist er auf der Bühne bärenstark. Einfach hat er unglaubliche Bühnenpräsenz. Und zum anderen ist er ja einfach ein sehr sozialer Mensch. Also er hat genauso wie der Dieter Hildebrand, mit dem wir sehr viel gespielt haben und dem wir sehr, sehr viel zu verdanken gehabt haben. Der Hildebrand hat uns ja, nachdem uns der Bayerische Rundfunk überhaupt nicht mehr ming hat, uns praktisch vollkommen ignoriert hat, hat uns der Dieter Hildebrand immer wieder zum Scheinwischer geholt. Und damit sind wir einfach überregional, also außerhalb Bayerns bekannt worden. Aber der Gerhard ist auch, der Polt ist auch jemand gewesen, wenn man da angerufen hat, Mensch Gerhard, spielen wir da und da gegen die Isental-Autobahn zum Beispiel, machen wir Benefiz und so, die Leute brauchen Geld, die Gegner, und die haben, dass man wenigstens ein bisschen eine Waffengleichheit herstellt zwischen dem Staat, der einfach seine Justizabteilungen hat, seine Staatsanwaltschaft und Polizei, alles und so, dass man da einfach den Gegnern von so Autobahn auch was reinspielt, und das hat der Gerhard, war da immer mit dabei.
Gibt es denn aktuell noch Kontakt, weil Sie haben sich ja 2012 getrennt und damit war auch dann die Kooperation mit Gerhard Polt beendet. Und das war auch, man kann es bei Ihnen nachlesen, etwas schmerzhaft und nicht ganz einfach. Klar, wenn man 35 Jahre auch familiär zusammen ist, dann ist so eine Trennung keine einfache Geschichte. Hat sich das mittlerweile ein wenig gelegt? Haben sich die Wogen geglättet und sind da wieder Kooperationen möglich oder sieht man und trifft man sich da eher nicht?
Nein, jetzt bin ich ehrlich, weil auf der Bühne ist man auch immer ehrlich und greift bestimmte Sachen an. Nein, ist gar ganz ohne Angriff. Also Gerhard Polt hat sich da entschieden, mit meinen Brüdern das weiterzumachen, und ab dem Zeitpunkt, wo wir getrennt waren, auch jeden Kontakt zu mir abgebrochen. Also das, ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen.
Dann hören wir doch eigentlich mal, was Sie mit Ihren Kindern zusammen machen. Also unser zweites Musikstück, unsere zweite kleine Musikpause. Hans Well und die Wellbappen, aber vielleicht erklären Sie uns erst einmal, was Wellbappen eigentlich heißt. Ich meine, das ist natürlich der Name drin, aber Bappen, das ist ja immer erklärungsbedürftig. Ich glaube, mit den Biermöselblasen, da muss man dann nachgucken, dass das ein Bärenmoos ist, das es da gibt. Und Blasen sind nicht nur die Bläser, sondern das heißt dann auch bayerisch für Gruppe. Das kann man nachlesen, aber Wellbappen, das sagt jetzt zum Beispiel mir gar nichts.
Also wir werden inzwischen immer wieder von Wellpappen, von so Pappkartonfirmen angeschrieben. Da merkt man schon, wie das Missverständnis da irgendwie sich da breit macht. Aber nein, es ist so, dass Pappen ist ja, glaube ich, im Hessischen auch nicht irgendwie, man sagt, der Pappeln. Also Pappen ist ja so auf Bayerisch und in Österreich so ein loses Mundwerk eher so wird, oder wie der Oskar Maria Graf einmal gesagt hat, der Goschen wie ein Schwert. Also das ist eigentlich, von daher ist das also ein Ausdruck, der so ein volkstümlicher Ausdruck für Mundwerk ist, für loses Mundwerk.
So hören wir also in unserer zweiten kleinen Musikpause die Wellbappen, und zwar einen Titel, der uns in die tückischen Gefilde der richtigen Partnerwahl führt. Hans, Tabea, Sarah und Jonas Well besingen die Brautwahl.de.
Die Andel, wo ich dann Edelknam oder wo ich dann Banker hom.
Na, na, an Banker mag ich nicht. Doch fragten allerweil die Leid, wen scheißt ihr Mann denn wieder heim?
Na, na, an Banker mag sie nicht.
Die Andel, wo ist ein Edelknab oder wo ist ein Straßenbahnschienenritzenreiniger haben?
Na, na, an Straßenbahnschienenritzenreiniger mag ich nicht.
Ein Lied über die schwierige Brautwahl in diesen Tagen von den Wellbappen, HR2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Am Mikrofon immer noch Mario Scala. Mir gegenüber sitzt Hans Well. Sie stehen mit ihren Kindern zusammen auf der Bühne. Ich habe mal irgendwo gelesen, ihre Kinder sehen das als betreutes Singen. Wie meinen Sie das denn?
Ja, sie meinen mich damit. Also, wir haben also Bilder, habe ich mal posieren müssen, wo sie mich da vorführen und ich mit Rollator und da stehe, und aber aufgewandelt und aufgemaschelt wie ein Trachtler und so. Das heißt, und mit Mund auf. Also sie wollen mir praktisch da, sie wollten damit suggerieren, dass ich betreutes Singen nötig habe, dass sie meine Betreuer sind. Aber noch ist es nicht so weit.
Wenn man mit seinen Kindern auf der Bühne steht, ich glaube, die sind natürlich dann, klar, mit anderer Generation kommen andere Themen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein gemeinsames Thema durchaus die Ökologie ist. Denn das ist natürlich für jüngere Generation sehr wichtig. Aber das ist für sie auch immer, wenn ich ihre Lieder höre, auch wenn man in ihren Büchern nachschaut, ein sehr wichtiges Thema gewesen. Ist das ein Thema, was sie vielleicht verbindet?
Das ist bestimmt ein Thema, was meine Kinder auch von vornherein schon mitgekriegt haben, es ist ja schon Gott mit dir, du Land, dabei war. Das war schon, Herrgott bleibt daheim im Himmel, wir haben Nitro Fosca Blau, das ist schon eigentlich auch schon eine massive Kritik an Agrarchemie gewesen. Das war immer ein wichtiges Thema für uns, auch der Kampf gegen Atomkraft, weil wir waren nicht ganz naiv, wir haben schon gewusst, also irgendwie gibt es da ein Problem mit dem Atommüll. Ist ja nach wie vor übrigens so, dass Bayern sagt, Atomkraft, ja gut, die Vorteile haben wir gern genutzt, aber Atommüll nehmen wir keinen. In vielerlei Hinsicht merkt man halt, Kinder ist schon auch klar, also, dass es weniger Insekten gibt, dass man früher, dass die Windschutzscheiben, das haben sie selber noch miterlebt, dass die vollpappt waren, wenn man 100 Kilometer gefahren ist, inzwischen kaum mehr. Das hat den Vorteil, man muss die Windschutzscheibe nicht mehr säubern, aber den Nachteil, dass halt einfach, merkt man massiv, dass die Vögel abgingen bei uns. Wir wohnen auch sehr idyllisch da in der Nähe vom Ammersee, aber man merkt, dass es viel weniger Spatzen gibt, dass es viel weniger Vögel gibt. Oder die Hochwasser, die da kommen, also das Pfingsten 2013, das war für meine Kinder schon ein massives Erlebnis. Also da war bei uns praktisch eine Seenplatte. Der Ammersee ist auf einmal wieder so, hat Maße angenommen wie vor 1 Million Jahren oder so. Also, oder sagen wir 100.000 Jahre. Ja, oder die Dürreperiode jetzt. Ich habe einen kleinen Wald, und den ich gerade umbaue, einen Wald, den ich umbaue, also von Fichten jetzt auf Ding. Und meine Kinder, die sind alle über 20, jetzt die helfen mir dabei und schauen, dass man da einen Zukunftswald herkriegt, der beständig ist. Die Themen sind absolut in unserem Programm sehr gut vertreten, auch immer mit dem nötigen Witz und so, mit der nötigen Schärfe. Wir spielen ja immer wieder auf Demos, gegen die dritte Startbahn zum Beispiel, die die CSU unbedingt will, oder da habe ich gar keine Probleme, dass meine Kinder, im Gegenteil, meine Kinder ermuntern mich dazu, dass man mehr macht.
Das scheint auch eine spezifisch bayerische Ausprägung zu sein. Wir haben ja vorhin in der BayWa-Hymne auch gehört, Gott mit dir, du Land der BayWa, deutscher Dünger aus Phosphat. Mir fällt dazu der Minister Schmidt von der CSU ein, der in einer dubiosen Nacht- und Nebelaktion mal Glyphosat wieder durchgesetzt hat, dass es dann auf die auch bayerischen, heimischen Äcker gesprüht werden kann. Und kurze Zeit später hatten wir dann einen Heimatminister. Also die Chemie und die Heimat, das scheint irgendwie dieser Widerspruch, den man eigentlich gar nicht fassen kann. Also wie kann man von Heimat reden und dann die heimischen Äcker so verpesten? Das scheint schon etwas zu sein, was in Bayern ein großes Thema ist und was irgendwie gut zusammengeht. Also Bayern, Heimat, Pestizide?
Es geht auf jeden Fall zusammen, weil die Agrarindustrie sich ja immer mehr bei uns ausbreitet und vor allem die Agrarfabriken. Das heißt, und Bayern hat ja diesbezüglich ist ja nicht prädestiniert von der Kleinteiligkeit der Landschaft. Und vor allem, wenn man Richtung Oberland fährt, Richtung Berg, also da ist massiv was zu verlieren. Da gibt es sehr viele kleine Bauern noch, und die kleinteilige Landwirtschaft machen. Und das ist ja, wie man weiß, das ist ja bewiesenermaßen so, dass da halt einfach Vögel oder Insekten am besten überleben können, wenn keine großen Agrarwüsten da entstehen. Und das im Moment, glaube ich, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, zwischen 15 und 17 haben in Bayern, glaube ich, wieder hat eine große Zahl an ein Drittel oder was an Bauern aufgeben. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich, Bayern ist schon längst der Industriestaat, also Bayern ist kein Agrarstaat mehr wie in die 50er Jahre. Aber es ist eine Veränderung, die massiv Auswirkungen aufs Trinkwasser hat. Wir haben eine hohe Nitratbelastung in Bayern, die sich in vielerlei Hinsicht negativ auswirkt. Und deswegen Heimatminister ist ja ein Minister, der eigentlich im Grunde genommen gegen Flächenfraß massiv vorgehen müsste. Und wenn man das Seehofer oder Co. sieht, im Gegenteil, die propagieren ja mehr Gewerbegebiete und es geht gar nicht anders. Man will zwar vielleicht, aber das sind lauter Hirngespinste, dass man da irgendwie anders, man will den Wohlstand erhalten, man braucht die dritte Startbahn und so weiter. Und gleichzeitig unterschreibt man dann irgendwie die Klimaziele und will irgendwie, dass sich da diesbezüglich was verbessert.
Sie haben ja auch mal gesagt oder geschrieben irgendwo, die CSU ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also ich habe auch den Eindruck, wenn ich auch Ihr Buch über die 35 Jahre Biermöselblausen, das Buch von Hans Well, lese, dass sich da in den letzten Jahren einiges verändert hat, dass man nicht also mit ein paar Stammtischparolen mal eben schnell Wahlen gewinnen kann, sondern dass sich da in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, schon auch, dass sich da auch schon demografisch einiges getan hat, dass vielleicht eine andere kritische Generation danach gewachsen ist. Würden Sie auch sagen, das Land hat sich verändert und die Staatspartei hat zunehmend Schwierigkeiten, das in den Griff zu bekommen?
Die Gesellschaft hat bei uns, sogar in Bayern, hat sie verändert. Also es ist nicht mehr, vor allem ist einfach diese Bindung ans Land ist ein bisschen weniger jetzt, auch wenn es noch zum Teil vorhanden ist. Also es viele Städter, viele Leute, die in München wohnen, haben irgendwo noch auf dem Land Verwandte und man fühlt sich immer nur zugehörig. Und ich glaube, die Gesellschaft hat sich massiv verändert. Wir haben einen sehr starken Zuzug gehabt, also weniger gefährlich jetzt für mich, also was an Asylanten gekommen ist, sondern einfach, was da an geldigen Leuten, wie man bei uns sagt, an Brozen. Also der Broz ist ein Ausdruck für jemand, der, was weiß ich, ein Steuerberater aus Düsseldorf, der sich zur Ruhe setzt, irgendwo im bayerischen Oberland, der sich da einkauft mit viel Geld, weil das bedeutet, dass dann Einheimische gar nicht mehr konkurrieren können, weil die Preise so steigen von Bauland und so weiter. Aber es hat einen massiven Zuzug da diesbezüglich gegeben. Und diese Leute, die da gekommen sind, wo ich gar nicht unbedingt alle schlecht mache, um Gottes Willen, aber man hat diese Bindung zur CSU nicht mehr, die in Bayern lange Zeit vorhanden war. Und dann gibt es massiv die Probleme. Also die Leute merken ja, dass sich die Heimat, die vielbeschworene und gepriesene Heimat dieser CSU, auf Hochglanzbroschüren immer zu Wahlkampfzeiten hochgehalten, dass sich die massiv verändert. Also diese Gewerbegebiete, die da entstehen, die sind so massiv, dass viele, auch konservative Wähler, inzwischen Angst haben um das, was man Heimat nennt. Und deswegen ist, glaube ich, die Bindung zur CSU, sie merken, dass daher von dieser Partei, dass da nichts in die Richtung kommt, dass man was bewahrt, dass man Schöpfung bewahrt. Das bewahrt, warum Leute aus Norddeutschland oder überall aus der Welt her zu uns kommen, weil es einfach eine schöne Landschaft ist.
Das ist dann vielleicht auch eine gute Zeit, an eine andere Tradition zu erinnern, die es auch in Bayern gibt. Das haben Sie, Hans Well, jetzt gemacht mit einem Hörspiel über das rote Bayern und die Räterepublik, die es in Bayern gegeben hat. Hören wir auch da mal kurz rein, einen kleinen Ausschnitt aus der Roten Räterepublik.
Die Hebel der Maschinen zum Kampf heraus aus der Fabrik. Dem Werk der Zukunft wollen wir dienen, der freien Räterepublik. Nieder mit der Vaterländergrenzen, nieder mit dem Bruderkrieg. Der Freiheit Morgenfarben glänzen, die rote Fahne führt zum Sieg.
Das war ein kleines Stück aus dem Hörspiel von Hans Well über das rote Bayern, eine Tradition, die gerne vergessen wird oder vielleicht auch nicht vergessen wird. Ich weiß nicht, wie ist es in Bayern? Kann man das auch in den bayerischen Schulbüchern nachlesen oder wird das doch eher gerne draußen gelassen?
Also inzwischen schon, aber zu meiner Zeit habe ich über diese Zeit überhaupt nichts erfahren. Und wenn, dann ist es immer so, wenn das einmal angeklungen ist, ist das immer negativ besetzt gewesen. Das waren die Novemberverbrecher, wegen denen der Erste Weltkrieg verloren worden ist. Und so eigentlich, dass das Ganze ja erstens einmal, dass der Kurt Eisner die Monarchie in Bayern zum Teufel gehauen hat, die ja wirklich einfach überfällig war, dass er die Republik eingeführt hat, dass er das Frauenwahlrecht eingeführt hat, dass er den 8-Stunden-Tag eingeführt hat und dass diese Revolution in München vollkommen unblutig verlaufen ist und dass wirklich eine große Zahl an Menschen, auch Bürgertum, hinter dieser Revolution gestanden ist. Zunächst die ersten 4 Monate, möchte ich behaupten, da habe ich überhaupt nichts drüber erfahren. Wirklich null, unter null. Und das hat sich vielleicht inzwischen ein bisschen geändert, aber das Verhältnis der bayerischen Staatsregierung, nämlich, dass nicht der Ochsensepp den Freistaat Bayern ausgerufen hat, sondern ein linker USPDler, also ein linker SPDler, der Kurt Eisner, nur dazu ein Berliner und nur dazu nicht katholisch, sondern jüdisch abstammend, wenn er Agnostiker war. Das ist immer noch ein Stachel im Fleisch der CSU.
Im Land denn, gibt es denn, weil es sind ja sehr viele daran beteiligt, Oskar Mayer Graf ist auch irgendwie dabei, von dem stammt, glaube ich, auch das Zitat, mit dem Ihre CD betitelt ist. Ich kann es, ist es bayerisch, ich kann es jetzt nicht aussprechen, vielleicht können Sie das besser.
Mach mal Revolution, damit der Ruhe ist. Genau. Das ist so das sozialdemokratische Gefühl gewesen. Ein königlich-bayerischer Sozialdemokrat hat das gesagt.
Ist das denn im Land noch präsent? Gibt es da vielleicht ein paar Gedenkstätten oder ein paar Geburtshäuser oder Ähnliches oder ist das völlig weg?
Das ist zum Teil schon noch präsent. Ich war jetzt vor kurzem war in Dachau, weil mein Bruder hat eine neue Lederhosen gebraucht. Die andere ist ihm vom Leibe gefallen. Und dann hat der wo wir es gekauft haben, der Schieler heißt das Trachtengeschäft, und der hat gesagt, da hinten, schau, im Garten, da hat der Ernst Toller, da hat der gewohnt einmal ein paar Monate lang. Weil Ernst Toller ist ja mit dann ist Vorsitzender vom Zentralkomitee gewesen und hat die weißen Truppen, die dann ja eingesetzt worden sind, um diese rote Republik abzuschaffen, die haben wir das dann München dann erobert. Aber in Dachau sind die zunächst einmal zugeschlagen worden von hauptsächlich Arbeiterinnen, die in der Papierfabrik gearbeitet haben. Und die haben die Offiziere da, diese Hochdekorierten, praktisch abgewatscht und haben sie zuguckt und haben sie wieder rausgeschmissen aus Dachau. Und da war der Ernst Toller war da im Oberbefehlshaber. Also kurz bevor das Ganze zusammengebrochen ist. Und bevor da in München ein Massaker veranstaltet worden ist, eben von diesen Regierungstruppen vom Ebert geschickt oder von diesen Freikorps, die sich aus brutalisierten Verbänden da nach dem Ersten Weltkrieg zusammengesetzt hat. Und die haben in München gewütet, ganz grauenhaft. Und Leon Feuchtwanger oder Oskar Maria Graf beschreiben das ja literarisch sehr hochwertig. Und aus dem setzt sich die ganze CD zusammen.
Sie haben das in diesem Hörspiel wunderbar historisch aufgearbeitet. Da sind sehr, sehr viele Zitate dabei. Ich nehme an, Sie sind da auch ein bisschen ins Archiv gegangen oder haben historische Quellen erforscht. Hat Sie da irgendwas verwundert? Haben Sie da irgendwas über Ihr Bayernland entdeckt, was Sie vorher noch gar nicht wussten?
Ja, das meiste habe ich überhaupt nicht gewusst. Meine Frau hat mir da übrigens sehr geholfen. Die kommt aus Indien, aber war sehr, sehr fasziniert durch die Literatur, wo wir da gelesen haben. Sie hat das Ganze strukturiert eher. Ich bin ein unstrukturierter Mensch. Aber da war schon sehr viel drunter, wo ich überhaupt nicht gewusst habe. Und vor allem die Vorgänge, die ja zum Teil doch sehr chaotisch waren, wie das genau abgelaufen ist und wirklich wie, mit was für Brutalität am Schluss diese Geschichte aufgelöst worden ist, die doch für Bayern sehr viel bedeutet hat und sehr viel gebracht hat. Und im Nachhinein, das Schlimmste war, dass man stigmatisiert hat von Anfang an, von rechter Seite. Im Grunde genommen war das der Auftakt zum Hitler, zur Nazizeit. Mhm. Der Grundstein, die Zerschlagung, die Niederschlagung dieser Revolution in München ist der Auftakt gewesen, der Grundstein gewesen für die Nazizeit.
Also das sind ja die Preußen, die Ihnen da geschickt worden sind.
Die Preußen, ja. Auch, wobei die aus Sachsen waren, die Preußen. Nur schlimmer. Ich finde, das ist einfach eine Frage von Gerechtigkeit, dass dem man diesen Leuten widerfahren lässt. Die meisten sind ja erbärmlich erschlungen und misshandelt worden und umgebracht worden. Und Gustav Landauer, wie man den, die Schilderungen von Leuten, die zugeschaut haben, wie man den erschlungen hat und brutalst misshandelt hat. Also sowas. Irgendwie ist ein Teil von Gerechtigkeit, ein bisschen eine Gerechtigkeit, den man diesen Menschen wieder da irgendwie widerfahren lässt.
Und es ist wunderbar zu hören, wie ich sagen kann, dieses Hörbuch von Hans Well über das rote Bayern. Nun haben Sie viele Namen genannt, Kurt Eisner, Erich Mühnsam, Ernst Toller, Oskar Maria Graf. Wie steht es denn heute mit dieser Tradition? Es gibt natürlich einige, Gerhard Polt, es gibt natürlich oder gab die Biermöseblasen. Sie machen das weiter, man könnte an den einen oder anderen noch denken, Konstantin Wecker vielleicht, einer, der auch in diese Tradition zählt. Wie ist es dann mit dem Nachwuchs in Bayern? Wachsen da noch von diesen bayerischen Anarchos einige nach? Gibt es diese Tradition? Wird sie weiter gepflegt?
Das ganz bestimmt. Es gibt eine sehr vitale neue Volksmusikszene in Bayern, die man bestimmt, also wo man nicht ganz unschuldig waren als Biermüsselblasen, dass man das Ganze rausgeholt hat aus dieser versifften konservativen Ecke, in der die Volksmusik lange Zeit gestanden war. Ist ein bisschen unpolitisch, aber es gibt da Gruppen, die da in die Richtung wieder machen wie mehr das gemacht haben. Und nicht zuletzt, also das, was ich mit den Kindern mache, mit den Wellpappen, ich kann ja gar nicht anders. Also wenn ich einen Text mache, dann bin ich ja automatisch in meiner eigenen Tradition, weil ich habe ja gar nichts anderes gelernt. Überhaupt, also Bayern ist, es gibt so viele Widersprüche in dem Land, dass sie da immer wieder daraus was aus diesen Widersprüchen, aus dieser Reibung mit an diesen Widersprüchen immer wieder was entwickeln wird.
Unsere Sendezeit geht leider langsam dem Ende zu. Sehr schade, es gäbe noch vieles zu besprechen. Sagen Sie uns zum Schluss doch vielleicht noch die nächsten Projekte. Sie sind mit Ihren Kindern unterwegs. Sie touren, glaube ich, auch durch Bayern. Kommen Sie denn auch nochmal zu uns oder kann man Sie hier denn gar nicht mehr sehen?
Irgendwann spielen wir bestimmt einmal wieder in Frankfurt oder Höchst oder so. Und das ist immer, oder Rödermark, das ist immer für uns auch ganz interessant gewesen, weil schon mit meinen Brüdern zusammen, weil das hessische Publikum eigentlich ein sehr gute Affinität zum Bayerischen hat, finde ich. Und weil die das immer sehr, sehr geschätzt haben, dass aus Bayern eben was anders kommt. Also das ist eines der Bundesländer gewesen, wo wir überhaupt am allerliebsten gespielt haben. Das sage ich jetzt nicht, weil ich im Hessischen Rundfunk bin. Das ist wirklich eine Tatsache.
Also herzlichen Dank an Hans Wellen, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Und zum Schluss hören wir noch einmal die Wellbappen Hans, Sarah, Tabea und Jonas Well, die sich vorstellen, wie es ist, Pfingsten daheim zu sein. Und damit geht die Sendung Doppelkopf auf hr2 Kultur zu Ende. Und am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala.
Schau, schau, wie er zerringer tut. Schau, schau, wie es gießt, wie es gießt. Schau, schau, wie es Wasser vom Dach, wie schießt.